Ja, wir schlagen unsere Bibel auf im Propheten Jesaja, Kapitel 26. Wenn ihr eine Bibel braucht, die Ordner reichen euch gerne eine. Wir lesen ab Vers 7. Der Pfad für den Gerechten ist Geradheit. Gerade ist der Weg des Gerechten, den du bahnst. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Nach deinem Namen und nach deinem Lobpreis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich. Wir haben letztes Mal über den Pfad für den Gerechten gesprochen. Wie Gott uns in Jesus Christus offenbar gemacht hat, dass der an ihn glaubt, gerecht gemacht wird aus Gnade. Nicht durch Werke, nicht durch das, was wir getan haben, sondern das, was er für uns getan hat, hat er uns gerecht gemacht. Gerecht gemacht aus Glauben hat er uns in seiner Gnade einen Weg geschenkt, den wir gehen können mit ihm zusammen. Mit ihm gehen, darum geht's in unserem Leben hier. Mit ihm Schritt für Schritt gehen. Wenn du gerecht gemacht bist aus Glauben, ein Gerechter bist, weil der eine Gerechte in dir lebt, weil der eine Gerechte deine Gerechtigkeit ist, dann hast du deinen eigenen Plan losgelassen und lässt dir den Weg schenken, der Weg, der nach Hause führt. Das ist der Weg, wie Jesus sagt, ich bin es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg mit Jesus in seinen Fußstapfen, Schritt für Schritt, geleitet und geführt durch seinen Geist. Und dann steht hier in Vers 8, selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte. Das Wort Gericht ist immer so ein Wort, was einem sehr schwer irgendwie vorkommt, sehr schwierig. Wenn du, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Vorladung bekommen hast vor Gericht. Vielleicht kennst du das nicht, aber du kennst vielleicht diese Situation, wenn du im Auto sitzt und neben dir das Polizeiauto plötzlich steht. Ja, das ist so ganz, ganz merkwürdig, ganz komisch. Und da äußert sich unsere fleischliche, sündige Natur in uns, ne? Da begehrt unser sündiges Fleisch auf. Oha, da will mir jemand ans Leder. Da kommt Angst hoch, Sorge, habe ich vielleicht was falsch gemacht? Manchmal weiß man, dass man was falsch gemacht hat. Und dann kommt das Gericht und man weiß, ich werde nicht ungeschoren davon kommen. Wisst ihr aber, das Wort Gericht, Da steckt das Wort richten drin. Und das Wort richten im Deutschen hat zwei Bedeutungen. Vielleicht sogar noch mehr, aber zwei sind mir eingefallen. Ne? Richten. Das Wort richten, ja, wir beziehen das natürlich auf den Richter, der dann ein Urteil spricht. Und der einen dann verurteilt, einen, der schuldig ist. Aber richten, das hat auch was mit etwas in die richtige Ordnung zu bringen, oder? Etwas richten, wieder ausrichten. Und das, wisst ihr, darum geht es, bei Gottes Gericht geht es nicht darum, dass er irgendwie Spaß daran hat, irgendwie Leute fertig zu machen. Sondern ihm geht es darum, dass die Dinge in Ordnung gebracht werden. Er will die Dinge richten, zurechtrücken. Und ja, manchmal sind diese Gerichte, ja, das Gericht, und das werden wir gleich lesen, dass Gott Gericht übt, ja, das hat für uns Menschen, weil wir Menschen Sünder sind, weil wir Fehler machen, weil unser Fleisch immer noch da ist, auch wenn wir gläubig geworden sind. Deswegen hat Gericht auch immer etwas damit zu tun, dass etwas Unangenehmes in unser Leben kommt. Etwas, was es uns nicht leicht macht. Aber Jesaja sagt hier, er spricht hier die Worte aus der Gerechten, der aus Glauben gerecht gemachten. Er spricht, ja, der Heilige Geist spricht aus ihm. Christus spricht aus ihm heraus. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Selbst da, wo Gericht über diese Welt kommt und wo wir mittendrin sind in dieser Welt und selbst auch Gericht erleben, erfahren. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass Gott uns persönlich richtet, denn wir wissen, Jesus hat das gesagt. Johannes 5, Vers 24. Ich schlage es lieber auf, damit ich es nicht falsch zitiere hier. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Die wunderbare Botschaft des Evangeliums sagt, wenn du an mich glaubst, dann kommst du nicht ins Gericht. Du wirst nicht das Gericht Gottes in dem Sinne der Verurteilung deiner Sünden erfahren. Wisst ihr, keiner von uns kann sich vor Gott hinstellen und sagen, ich weiß nicht, was du willst, Herr, hab doch alles richtig gemacht. Nein, wir stehen alle vor unserem Schöpfer. Und das sagt Hebräer, sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Wisst ihr, und der Tod an sich ist schon ein Stück Gericht, dass es den Tod gibt, auf den wir zuleben. Es ist ein Stück Gericht über unsere sündhafte Natur. Das ist das, was Gott am Anfang gesagt hat. Wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterben. Und so ist es dem Menschen gesetzt, festgesetzt. Du kannst es nicht sozusagen aus der Welt schaffen. Du kannst die Augen davor zumachen. Du kannst davor weglaufen. Aber es ist die Wahrheit. Du und ich, an jedem von uns ist gesetzt diese Grenze. Und dann nicht nur einfach diese Grenze, sondern hinter dieser Grenze begegnest du dem Richter. Aber die wunderbare Botschaft des Evangeliums lautet, Du Mensch, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn ich mich damit auseinandersetze, ehrlich auseinandersetze, dann muss ich sagen, ja, da kann ich ja nur Angst haben. Weil ich weiß, dass ich vor Gott verurteilt bin. Wenn ich mit meinem Leben so komme, dann wird der Herr sagen, ja, ich habe dich geschaffen zur Liebe. Ich habe dich geschaffen, dass du mich von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was du bist und hast, liebst. Und dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Und ich werde vor dem Herrn stehen und sagen, ja, Herr, ich habe versagt, ich habe das Ziel verfehlt. Ich werde nicht bestehen im Gericht. Und das ist die wunderbare Weihnachtsbotschaft, das ist die Freude. Freut euch. Warum können wir uns freuen? Weil Gott seinen Sohn gesandt hat. Er, der Gerechte, ist gekommen und hat meine Schuld, deine Schuld, unsere aller Schuld getragen. Er hat sie am Kreuz von Golgatha auf sich genommen, sodass du und ich nicht ins Gericht kommen. Glaube an ihn, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du musst nicht ins Gericht kommen wegen deiner Lieblosigkeit, sondern du darfst Rettung und Heil erfahren. Jetzt schon, hier, heute darfst du das erleben, dieses neue Leben, diese Annahme, diese Liebe, dir ist vergeben. Da ist Gnade. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen, jetzt schon. Und das Sterben, was uns dann bevorsteht, Geschwister, ja, das ist das Gericht über die Sünde, was über die Menschheit verhängt ist. Und in dem Sinne gehe ich auf diesem Weg und erlebe auch dieses Gericht. Aber für mich ist es nicht mehr Gericht. Weil mein Herr ist mit mir. Ich gehe seinen Weg mit ihm. Ich gehe, folge ihm nach. Und wisst ihr, Jesus, er ist in diese Welt gekommen. Er hat keine Sünde getan. Und Gott hat ihn seinen Weg gebahnt hin zum Kreuz, zum Tod am Kreuz. Und ihr wisst alle, im Garten Gethsemane hat er gerungen darum, oh Herr, Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will nicht sterben. Und das ist ja auch die Wahrheit. Ist ja auch richtig so. So ist es doch richtig, dass der Gerechte lebt und nicht stirbt. Aber Jesus wusste, das ist mein Auftrag, das ist der mich gesandt hat, mein Vater hat mich gesandt, damit ich mein Leben einsetze als Schuldopfer für die vielen. Und so ist er diesen Weg in den Tod gegangen, in das Gericht Gottes. Das Gericht über die Sünde ist gekommen auf Jesus am Kreuz. Und Jesus hat in diesem Weg den Vater nicht verleugnet. Er hat ihn gepriesen, er hat ihn verherrlicht. Selbst in den großen Zweifeln, als er am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er immer noch seinen Vater bekannt. Er ist treu geblieben bis zum Ende. Bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihn gesetzt über alle. Und wer ihm vertraut, wie gesagt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben übergegangen. Was bedeutet das? Der Weg, den wir jetzt gehen, ist der Weg Jesu, ihm nach. Der Weg der Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr die Schmerzen erleben, die das Gericht Gottes über eine sündige Welt bringt. Aber es ist nicht mehr Gericht über uns. Und das ist das, was Jesaja hier ausdrückt in Jesaja 26. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Das ist die Gesinnung Christi. Selbst da, wo das Leben nicht einfach ist, wo es schwer ist, wo diese Dinge kommen, diese Gerichte Gottes, wie kommen sie denn über diese Welt? Was lesen wir über Ägypten damals, als die Israeliten in Ägypten waren? Da hat Gott seine Gerichte über Ägypten gebracht in Form von Plagen, die über dieses Land gekommen sind. Aber auch dann in der Zukunft sehen wir das. Die Plagen, die kommen über diese Welt. Wir sehen es aber jetzt schon. Und es ist der Tod. Es ist Krieg. Es sind Seuchen. Es sind Umweltkatastrophen. Es sind Erdbeben. Es sind diese Dinge, die uns erschüttern. Und ja, das hat seinen Sinn. Wir werden es gleich lesen, was diese Gerichte für einen Sinn haben, diese Erschütterungen, durch die wir persönlich gehen, durch die wir als Menschheit gehen. Aber erstmal sehen wir hier, wie gesagt, die Gesinnung Christi, die Gesinnung derer, die aus Glauben gerechtfertigt wurden, die diesen Weg, den gerade gebahnten Weg Jesu gehen. Was ist ihre Gesinnung? Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Mittendrin, in Schwierigkeiten, in Nöten, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wo wir nicht aus noch ein wissen. Wir warten auf dich, Herr. Unsere Augen schauen auf dich. Herr, du bist unser Retter. Du bist und bleibst unser Retter. Wir schauen auf dich, Herr. Nach deinem Namen und nach deinem Lobpreis ging das Verlangen der Seele. Das ist das Gebet, was Jesus seine Jünger, was er uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist meine Sehnsucht. Wisst ihr, das ist nicht meine Sehnsucht im Fleisch. So bin ich nicht geboren. Das ist die Sehnsucht des Heiligen Geistes in mir. Das ist die Sehnsucht des Kindes Gottes, was ich sein darf durch seine Gnade. Aber darum geht es, dass diese Sehnsucht groß wird in uns tagtäglich. Herr, in Höhen und in Tiefen wollen wir, dass du verherrlicht wirst in und durch mein Leben. Wollen dir die Ehre geben, auch darin, dass wir zu dir aufschauen in den Nöten, dass wir bei dir die Hilfe suchen, dass wir bei dir Rettung, von dir alle Rettung erwarten. Ich musste an Psalm 23 denken, Geschwister, ihr kennt ihn alle, ne? Viele von euch kennen ihn. Psalm 23, wunderbarer Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Na, die Schafe, die umhergeirrt sind und jetzt zurückgekehrt sind zu ihrem Hirten. Und wir gehen mit ihm. Er führt uns Schritt für Schritt durch dieses Leben. Wir wissen nicht, wohin. Aber wir erleben es. Ja, da kommen diese Zeiten, wo wir an der grünen Aue sitzen. Er führt mich auf die grüne Aue. Er lagert mich, ne? Ja, jetzt bin ich voll rausgekommen, genau. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf der grünen Aue und er führet mich zum frischen Wasser oder zum stillen Wasser. Er quickt meine Seele, er stellt meine Seele wieder her. Er führt mich auf dem richtigen Weg, auf der rechten Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich im finsteren Tal wandere, im Tal des Todesschattens, genau das ist es. Im Tal, wo ich ein Stück weit das Gericht Gottes erlebe, auch wenn es nicht mehr Gericht über mich ist, über meine Sünde. Aber wenn das kommt, dieses dunkle Tal, und es steht da, ja, der Weg führt auch durch das dunkle, es ist sein Weg. Er führt mich auch durch das dunkle Tal hindurch. Warum, Herr? Warum? Er führt mich hindurch. Was sagt David aber? Er schreit nicht warum, sondern er sagt, wenn ich wandere durch das dunkle Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und das ist es. Er ist bei mir. Und er hat ein Stecken und er hat einen Stab bei sich. Der Stecken, der ist dafür da, dass ich, dummes Schaf, der ich immer wieder versuche auszuweichen, der ich immer wieder versuche, irgendwo hinzurennen, in meiner Angst, wo ich nicht hinrennen sollte, der ich in der Gefahr stehe, vielleicht, wenn man an so einem schmalen Grat geht und da geht der Steilberg ab, ne, ich springe da rein, ich springe, ne, neulich habe ich so ein total lustiges Video, also lustig in Anführungsstrichen, ne, so ein armes Schaf, was rennt und dann in so einen Graben reinspringt, ne, mitten rein. Du denkst so, oh nein, dieses Schaf. Ne. Der Stecken ist dafür da, das Schaf zu pieksen, ihn, ne, ihm mal so einen kleinen Piekser in die Seite zu geben, um es auf die richtige, in die richtige Bahn zu lenken. Ja, das tut in dem Moment weh. Aua! Aber es bringt mich in die richtige Spur. Und deswegen sagt David, ja, dein Stecken, der tröstet mich. Das ist Trost für mich. Und der Stab, ja, das ist der Stab, mit dem er die Feinde vertreibt, die Wölfe, die ankommen, um mich zu reißen. Wisst ihr, und das ist es, David schaut, er sagt im dunklen Tal, da schaue ich auf dich, Herr, da schaue ich auf dich. Ich vertraue auf dich. Du bist bei mir. Wisst ihr, und dass wir können das umso mehr wissen, weil Jesus gekommen ist und in das dunkle Tal hineingegangen ist. Er ist in den Tod gegangen, in die totale Einsamkeit. Alle haben ihn verlassen. Am Kreuz hing er, fertig gemacht, von allen niedergemacht. Er kennt das, was es heißt, durch das dunkle Tal zu gehen. Ja, selbst sogar das, die totale Verfinsterung in der Beziehung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Total entfernt von Gott. Ohne eigene Schuld, sondern um uns zu erretten, um uns zu erlösen, ist er dort hineingegangen, in das tiefe, dunkle Tal, alleine. Aber weil er gegangen ist und er überwunden hat, ja, er ist bis in den Tod hineingegangen. In dieses dunkle, schwarze Loch ist er hineingegangen. Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und er ist hier und will dein Hirte sein und dich durch diese dunklen Täler hindurchführen. Weil er weiß, er kennt das alles. Durch und durch. Und er führt dich hindurch nach Hause, ans Ziel. Der Weg des Gerechten ist gebahnt. Und dann sagt Jesaja ein ganz persönliches Wort, Jesaja 26, Vers 9. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich. Ist ja, Gott hat Jesaja so viele Dinge offenbart über diese Welt, über das Volk Israel. Er hat ihm so einen heftigen Dienst gegeben in der Verkündigung. Er hat ihm großartiges Heil sehen lassen, aber auch diese großen, schweren Gerichte über die Sünde der Welt. Und er kann nicht schlafen in der Nacht. Es lässt ihn nicht los. Das Volk Israel, sein Weg, seine Sünden, das Abweichen des Volkes Gottes von ihrem Herrn. Und er liegt in der Nacht wach und mit seiner Seele verlangt er nach dem Herrn. Oh Jesus, komm, komm Herr Jesus, wirke du, gib du Antwort, schenk du Gnade, rette du, heile du, erneuere du mich, uns alle. Und dann sagt er diese Worte hier in Vers 9, geht's weiter, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Dass Gott Gericht schenkt, ja, es ist auch ein Geschenk. Weil durch das Gericht deutlich wird, was ist richtig. Wisst ihr, ihr könnt es mir nicht erzählen, mir geht's ja genauso. Wenn es nicht die Politessen geben würde, die Strafzettel verteilen, ihr würdet doch überall parken, ohne Parkzettel zu nehmen. Das machen wir so. Thomas, wunderbar. 1a. Ja, nee, das ist doch klar. Es gibt natürlich die wunderbaren Leute, die das so verinnerlicht haben, ne? Die haben diesen Kompass und die wissen, was richtig und gut ist. Die brauchen kein Gericht in ihrem Leben. Ne? Aber nein, ich brauche die Erziehung Gottes, dass er mich zurecht, wie gesagt, zurecht piekst. Ne? Das ist gut. Ich lerne Gerechtigkeit dadurch. Aber auch das große Gericht, wie gesagt, am Anfang, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Die Sünde, dass du dich von mir trennst, der Quelle des Lebens, der Quelle der Liebe. Dass du dich trennst von dem Ursprung, von dem du ausgegangen bist. Dass du dich trennst von seiner Weisheit. Dass du dich herausbewegst und dich in den Hochmut hineinbegibst, etwas zu sein, was du nicht bist. Dass du aus dem Vertrauen herausgehst. Das hat eine Konsequenz. Da kommt Gericht über dein Leben. Der Tod wird kommen. Und wisst ihr, Mose sagt es, glaube ich, in Psalm 90. Er sagt, Herr, lehre uns. Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Gericht Gottes in Form des Todes ist etwas, wodurch du Gerechtigkeit lernen kannst. Es macht dich weise, es macht dich klug. Ich habe dieses Leben ist nicht für immer. Ich kann nicht damit spielen. Irgendwann ist die Zeit vorbei. Also muss ich mir klar machen, das Leben ist kein Spiel, es ist tödlicher Ernst, wie wir so schön sagen, ne? So dass ich weise werde, mit der Zeit, die mir noch bleibt, richtig umzugehen. Jesus hat das mal in so einem ganz komischen Gleichnis deutlich gemacht, wo viele Leute das lesen und sagen, da komme ich irgendwie nicht klar mit, weil Jesus da einen Verbrecher uns sozusagen als Vorbild nennt. Das ist ein ungerechter Hausverwalter. Er hat einiges hinter dem Rücken seines Herrn verschwinden lassen. Und dann kam aber der Tag, wo der Herr dem Herrn das klar wurde und gesagt hat, so Junge, jetzt wird aber mal abgerechnet. Der Tag des Gerichts kam auf ihn zu. Und plötzlich hat er all sein Tun darauf ausgerichtet, boah, ich werde gerichtet werden. Jetzt muss ich sehen, dass ich irgendwie mein Leben so einrichte, dass ich irgendwie dann, ich werde auf jeden Fall gerichtet. Ich werde nicht drum herum kommen. Der Herr wird das alles rauskriegen, was ich veruntreut habe. Und ich werde rausgeschmissen. Was werde ich dann machen? Dann stehe ich da und werde verhungern. Und er macht so seine Pläne und überlegt, wie er das dann. Und dann macht er sich Freunde, dadurch, dass er die Schulden von den Schuldnern seines Herrn irgendwie verkleinert. Also er macht noch mehr Untreue. Was? Wie bitte? Ja, ja, genau. Nein, nein, graben kann er nicht. Aber wisst ihr, und das, was Jesus, ihm geht es nicht darum, dass wir uns die Untreue zum Vorbild nehmen. Aber was er will, dass wir uns diese Perspektive, die dieser Mensch hat, zum Vorbild nehmen. Bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Bereite dich nicht darauf vor. Wisst ihr, wir haben viel zu tun. Einige unter uns haben Eltern, die gerade dabei sind, ja, den letzten Schritt zu gehen. Den letzten Weg durch das Tal des Todes. Und wisst ihr, es gibt in Deutschland, wir sind ja sehr auf Sicherheit bedacht. Du kannst ja für alles eine Versicherung abschließen, auch eine Versicherung, dass dann alles geregelt ist in deinem Sterbefall. Ne? Ich weiß nicht, ob das jemand schon von euch gemacht hat. Ne? Irgendwie, damit du dann, na, das Geld dann da ist für Sarg und was weiß ich alles oder was man auch immer haben will. Bestattungskosten sind ja alle hoch und so weiter. Und wisst ihr, manche, also gerade Deutsche, die ja gerne planen und so weiter, die planen dann alles, ne? Da ist schon alles durchgeplant, ne? Alles schon abgesichert. Oh, das ist so eine Entlastung für die Hinterbliebenen. Das ist auch toll. Das ist auch wunderbar. Aber das Wichtigste, was wir planen sollten und müssen, ist, was mache ich, wenn ich sterbe und dann vor meinem Richter stehe? Und das ist das, was Jesaja hier meint. Er sagt, die Bewohner des Erdkreides lernen Gerechtigkeit dadurch. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Das scheint sich zu widersprechen mit dem, was Paulus uns sagt in Römer 5, sagt er uns, ich lese mal vor, Römer 5, Vers 6, sagt er, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Was sagt Paulus uns hier? Er sagt, ja, der Gottlose empfängt Gnade durch Jesus. Scheint sich zu widersprechen mit dem, was Jesaja sagt. Und es ist ja auch, manchmal wird es vorgeworfen. Es wird dem Christentum vorgeworfen, es wird dem christlichen Glauben vorgeworfen. Paulus geht darauf ein, in Römer, sagt er, ja, manche werfen uns vor, die sagen, dass wir verkünden, die Gnade so verkünden, dass wir sagen, okay, die Gnade Gottes wird umso größer, je mehr wir sündigen, also lass es mal ordentlich sündigen, damit die Gnade Gottes noch größer wird und Gott noch mehr verherrlicht wird. Und er sagt, deren Gericht ist gerecht. Da sollen wir jetzt, wo wir Gnade empfangen haben, sollen wir noch weiter sündigen? Nein, das sei ferne. Wir sind gerecht gemacht durch Glauben und als Gerechte sind wir befreit dazu, auf dem Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Das andere ist Irreführung, das ist falsche Lehre. Nein, die Gnade für den Gottlosen, sie ist eben nicht einfach umsonst. Und da gibt es tatsächlich eine Menge Irrlehre, die unterwegs ist, die sagt, ja, Gott ist gnädig. Und wenn jemand gesündigt hat, Gott vergibt einfach so. Nein, es gibt ein Gericht über die Sünde. Und dieses Gericht ist der Tod. für den Gottlosen, der aus Glauben gerechtfertigt ist, gibt es auch diesen Tod mit Christus. Er ist für mich gestorben. Er hat den Tod erlitten. Das Gericht liegt auf ihm. Wir schaffen das Gericht nicht aus der Welt. Wir sagen nicht, es gibt kein Gericht. Nein, das Gericht ist da. Und das ist gerecht. Und das lehrt uns auch, dieses Gericht, was Gott dort vollzogen hat, am Kreuz von Golgatha, wurde nämlich die Sünde gerichtet, die Sünde dieser Welt, in Christus. Und dieses Gericht lehrt uns Gerechtigkeit. Und wir nehmen uns hinein in diesen Tod. Wir selbst sagen, ja, mit Christus bin ich gekreuzigt. Mein altes, sündiges Wesen ist mit Christus gekreuzigt. Ich gebe Gott Recht in seinem Gericht über die Sünde. Über meine Sünde gebe ich Gott Recht. Wenn ich das nicht mache, dann trifft das zu, was Jesaja sagt. Dann ist es billige Gnade, mit der ich es zu tun habe. Eine billige Ausrede. Ja, Gott drückt schon beide Augen zu über meine Sünde. Nein, das tut er nicht. Er hat es nicht getan. Und deswegen feiern wir auch immer wieder das Abendmahl, um uns zu vergegenwärtigen, wie teuer diese Gnade, in der wir stehen, gewesen ist. Mein Leib für dich gegeben. Mein Blut für dich vergossen. Damit ich Gerechtigkeit lerne. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, also billige Gnade. Ach, Gott drückt schon ein Auge zu. Nein, dann lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Wisst ihr das, was, wenn du Christus erkannt hast, wenn du erkannt hast, was es bedeutet, dass er sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat, dann ist Gott hoch erhoben. Dann schaust du nicht auf ihn herab, dann ist es nicht ein Pappenstiel, sondern dann weißt du, mit jeder Sünde, die ich begehe, verletze ich meinen geliebten Herrn, das will ich nicht tun. Du lernst Gerechtigkeit durch den Heiligen Geist, der in dir diese Sehnsucht hat. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel und so auf Erden. So in meinem Leben, durch mich, in mir und durch mich. Sehen werden sie den Eifer um das Volk und zu Schanden werden. Ja, Feuer gegen deine Gegner wird. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wir machen Schluss für heute. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Ja, wir danken dir für dein Gericht, Herr. Denn damit machst du deutlich, dass Sünde und Ungerechtigkeit und Finsternis, das ist nicht deine Sache. Du nennst, wenn du vergibst, nicht das Böse gut. Nein, du hast alles richtig gemacht und stellst es alles richtig. Du hast recht, Herr. Wir sind im Unrecht, Herr. Dein Gericht trifft uns Menschen zurecht. Aber du, Jesus, du hast nichts Unrechtes getan. So können wir alle nur bitten, mit dem Gekreuzigten. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und wir danken dir, dass du uns diese Gerechtigkeit geschenkt hast, dass du uns diese Gnade geschenkt hast, in der wir stehen, in der wir leben dürfen. Danke, dass wir dahin auch immer wieder zurückkehren können, dass wir immer wieder kommen können und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Danke, dass du es bist, dass du deine Arme weit offen sind, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du alles bezahlt hast, Jesus. Herr, lass du uns das wirklich
in unseren Herzen wirklich groß sein. So groß, dass es unser Sehen und Verlangen bestimmt, Herr. Das Sehen und Verlangen deines Geistes danach, dass dein Name verherrlicht wird. Danke, dass du unser Gebet erhörst, Herr. Du kennst das, was in unserem Herzen ist jetzt. Du weißt, wonach wir uns sehnen, Herr. Und danke, dass du unser Gebet erhörst. Das ehrliche, aufrichtige Gebet deiner Kinder. Du lässt es nicht dahin gehen, sondern du hörst uns. Dafür preisen wir dich. Und ja, wir wollen lernen. Wir wollen lernen, mit dir zu gehen, durch Höhen und durch Tiefen. Ja, auch diesen schweren Weg durch das dunkle Tal wollen wir unsere Augen auf dich richten und dir vertrauen, denn du bist gut, Jesus. Amen.